Das ist ein gutes Zeichen. Ich habe auch vergessen, dass ich noch so vorne komme. Schön, wenn man so in Worship rein kann. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Der Zuspruch, den hat Gott dem Volk Israel durch den Prophet Jeremia gegeben. Er hat sie ermutigt, als sie im Exil waren, und ihnen versprochen, dass er ihnen wieder Frieden, Zukunft und Hoffnung in ihrem Land wird schenken. Das sind seine Gedanken, seine Pläne. Und nachdem dass der Benni jetzt vor 2 Wochen eine spannende Einführung in unsere neue Predigtserie über einen Epheserbrief gemacht hat, wollen wir heute einen ersten Abschnitt aus diesem Brief miteinander anschauen, Epheser 1, 3 bis 14. Und da geht es auch um die Gedanken, um einen Plan, den Gott hat. Nicht nur für Israel, sondern für uns alle. Und inhaltlich ist es eigentlich genau das Gleiche. Gottes Plan für uns ist Frieden, Shalom, umfassendes Wohlergehen und Heil, Leben im Überfluss, Zukunft und Hoffnung. Einfach genial, darum auch der Titel, der geniale Plan von Gott. Der Paulus erklärt den Epheser, wie reich, dass sie durch Jesus beschenkt sind, gesegnet mit allem geistlichen Segen aus dem Himmel und dass das von Gott schon lang, nämlich von allem Anfang an, noch vor der Schöpfung, so ist geplant gewesen. Und wenn er das macht, dann kommt er so richtig in Fahrt, ist begeistert. Man hat das Gefühl, dass das Wort enthusiastisch nur so aus ihm raussprudeln und er gar keine Pause machen kann. Im Griechischen ist der ganze Abschnitt ein einziger Satz. Und relativ verschachtelt. Und ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass es auf Deutsch mehrere Sätze sind. Es ist noch so genug dicht. Und diesen Text, den werden wir jetzt miteinander lesen. Ich werde dir ein paar Hintergrundinfos dazu geben. Was meint der Paulus mit dem, was er schreibt? Was ist sein persönlicher Hintergrund? Und der Bogen schlagen zu dem, was der geniale Plan jetzt auch für uns heute heissen kann. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Denn in Christus hat er uns schon vor Gründung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener gnädiger Wille und es dient zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade, mit der er uns überschüttet hat. Er schenkte uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. So hat Gott uns nun seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war, und uns seinen Plan mit Christus offenbart. Er wollte dann, wenn die richtige Zeit dafür gekommen sein würde, seinen Plan ausführen und alles unter das Haupt von Christus bringen. Alles, was im Himmel und auf der Erde existiert. In ihm sind wir auch als Erben eingesetzt worden. Dazu hat er uns von Anfang an bestimmt. Ja, das war die Absicht von dem, der alles verwirklicht, was er vorhat. Er wollte, dass wir zum Lob seiner Herrlichkeit da sind. Wir, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Und nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Freudenbotschaft von eurer Rettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr durch ihn mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Dieser Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe und die Garantie für die vollständige Erlösung seines Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Und für alle, die jetzt ein bisschen erschlagen sind, gehen wir Schritt für Schritt durch. Auf Griechisch kann man für Loben und Segnen das gleiche Wort brauchen. Eulogeo, Loben, Preisen oder segnen. Das heisst eigentlich gut, schön reden. Gut über jemandem aussprechen oder auch jemandem etwas Gutes tun. Und hier in Epheser 1,3 macht es der Paulus so. Eulogetos gelobt sei Gott für sein Segen, für seine Eulogia. Und das zeigt, Segen und Lob, Segen und Anbetung, die haben ganz viel miteinander zu tun und gehören zusammen. Der Paulus lobt Gott für diesen geistlichen Segen und er betont, dass wir nicht nur ein bisschen überkommen von dem, sondern der Ganz. Wörtlicher heisst es, gesegnet mit allem geistlichen Segen. Gott ist nicht ein Knausrig, sondern er will wirklich alles mit uns teilen. Sein genialer Plan für uns ist, dass wir in so einen Kreislauf vom göttlichen Segen hineinkommen. Wenn du das Segen von Gott annimmst, das Gute von Gott und mit dem lebst, dann sieht dein Leben gut aus über Gott und wird zum Lob für ihn, zu Segen, das wieder zu ihm zurückfließt. Und darum redet der Paulus in diesen Versen auch immer wieder davon, dass wir zum Lob von seiner Herrlichkeit werden. Und möglich wird das durch ihn, durch Jesus. Jesus ist das Zentrum von Gottes Plan oder wie er selber gesagt hat, der Weg, der zum Vater führt, Tür zur Rettung und zum himmlischen Segen. Und was das Segen ist, was wir durch Jesus oder in Christus alles haben, das beschreibt der Paulus jetzt eben in den folgenden Versen. Denn in Christus hat er uns schon vor Gründung der Welt erwählt und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Der Paulus war ja ein jüdischer Theologe, der den Tanach, das Alte Testament, sehr gut kennt hat. Und wo Jesus ihm begegnet ist, da hat er nachher die Schriften mit ganz anderen Augen anzulesen und gemerkt, wie viel dort schon auf Jesus herdeutet. Schon im Fluch über die Schlange direkt nach dem Sündenfall liegt der erste Hinweis auf einen kommenden Retter verborgen. Denn zum Beispiel in dieser beinahe Opferung von Isaac, in der Wüstenwanderung der Israeliten, in der Symbolik der Stiftshütten und im Opferdienst und schlussendlich in ganz konkreten Aussagen von verschiedenen Propheten. Das hat Jesus nach seiner Auferstehung ja auch den Emmaus-Jüngern erklärt, dass das so hätte müssen sein. Und aus dem heraus wird klar, Jesus ist nicht einfach ein Plan B oder sogar ein Plan X, obwohl die menschlich ja manchmal auch nicht so schlecht sind, sondern alles, was im Alten Testament passiert ist, ist schon eine Vorbereitung auf ihn, schon ein Teil von Gottes genialem Plan. Gott hat von Anfang an gesehen, dass es Rettung brauchen wird und er hat alles dafür gemacht, um sie möglich zu machen. Ja, wir waren schon erwählt, bevor die Welt überhaupt entstanden ist. Jetzt hat die Erwählung schon zu vielen theologischen Diskussionen geführt. So, ja, wenn wir erwählt sind, sind wir auch nicht erwählt. Und es würde jetzt natürlich zu weit führen, hier in die Tiefe hineinzugehen. Aber ich verstehe es so. Die Erwählung, die ist ja in Jesus, durch Jesus. Also ist jeder, der in Jesus ist, jeder, der Jesus als Weg, als Tür zum Vater annimmt, der ist erwählt. Ein Professor hat uns mal erzählt, zu einer ähnlichen Stelle, was heisst, viele sind berufen, wenige auserwählt. Wir können das mit einer Tür vergleichen. Aussen an der Tür steht berufen. Alle sind eingeladen, zu Jesus zu kommen. Und wenn man dann der Tür durchgeht, sieht man, innen auf der Rückseite heisst es erwählt. Wenn du reinkommst, dann wird nicht nochmal hin und her überlegt, ja, wollen wir jetzt den oder nicht, passt der zu uns oder nicht. Nein, es ist klar, du bekommst das Recht, Gottes Kind zu sein, wenn du zu Jesus kommst. Du bist erwählt, du bist gewünscht und gewollt. In unserer Welt erleben wir wahrscheinlich alle irgendwann einmal, dass wir nicht dazugehören oder nicht erwünscht sind. Das kann schon in der Familie oder auf dem Spielplatz sein. Die wollen wir nicht. Später ist man dann vielleicht mal fremd an einem neuen Arbeitsplatz oder Wohnort oder Beziehungen zerbrechen. Und plötzlich ist man so außen vor. Bei Gott ist das anders. Er will, dass es dich gibt. Er hat sich etwas gedacht dabei. Und er will Gemeinschaft haben mit dir. Und durch Jesus ist das möglich geworden. Du bist erwählt. Du bist gewollt, gewünscht, willkommen, geliebt. Und zwar nicht nur bei irgendjemandem, sondern bei der wichtigsten, bei der höchsten Person vom ganzen Universum. Schön, dass du da bist. Das ist nicht nur irgendein netter Spruch. Das ist Segen, wo Gott dir in Jesus schenkt. Der geniale Plan, den er für dich ganz persönlich hat. Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Der Paulus war sich gewohnt, dass er regelmässig Opfer bringen musste, um Vergebung zu bekommen. Und als streng gläubiger Pharisäer hat er sich peinlichst genau ans Gesetz gehalten und zur Sicherheit noch so um ein paar zusätzliche Gesetze ringsherum, um wirklich rein vor Gott dort zu stehen. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein Schock das für ihn gewesen war, als er realisieren musste, dass er mit seinem Eifer für Gott völlig am Ziel vorbeigeschossen ist und Jesus, Gottes Sohn, höchstpersönlich verfolgt hat? Und was für eine Erleichterung, dass das nicht sein ganzes Leben ruiniert hat, sondern dass er Vergebung und völlige Annahme erlebt hat. Die Epheser als ehemalige Heiden, die sie sich gewohnt waren, um die Gunst von ihren launischen Göttern zu bangen. Was für eine Befreiung, die sie erfahren haben, dass Gott nicht einmal so und dann wieder so ist, sondern dass seine Gnade unermesslich gross ist und dass er sie regelrecht mit dem überschüttet. Vergeben ist vergeben. Die Schuld ist beglichen, der Preis ist gezahlt und die Vergangenheit muss sie nicht mehr belasten. Sie sind erlöst, befreit. Und ich denke, das Bild, das zeigt etwas von dieser Befreiung, von dieser Leichtigkeit, die Jesus uns mit seiner Vergebung auch heute schenken will. Erlöst sein heisst wirklich befreit sein. Befreit vom schlechten Gewissen. Befreit von Anklagen, von Scham, Angst und Minderwert. Befreit vom Druck, irgendwie müssen genügen und gefallen. Vielleicht nicht Götter, aber anderen Menschen. Jemand hat es mal so gesagt: Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen aufrecht stehen. Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen aufrecht stehen. Aufrecht stehen, vielleicht sogar rennen und tanzen. Nicht in einem arroganten Sinn, sondern eben in dieser Leichtigkeit und Gelassenheit, die Gottes Gnade uns schenkt. So hat Gott uns nun seinen Willen erkennen lassen und uns seinen Plan mit Christus offenbart. Hier betont der Paulus noch einmal, dass Jesus das Zentrum von Gottes Plan ist. Dass er als ewiger Gott Mensch wird, uns der Vater zeigt, seine Barmherzigkeit und Liebe sichtbar macht und schließlich mit seinem Tod den Preis für unsere Schuld zahlt und mit seiner Auferstehung für uns neues, ewiges Leben möglich macht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Plan, der geht aber noch weiter. Gott will alles unter das Haupt, das heisst unter die gute Herrschaft von Christus bringen. Jesus wird auch der Friedefürst genannt. Und bei ihm gibt es wirklich Frieden. Der Paulus betont in seiner Zeit vor allem den Frieden zwischen den Juden und den Heiden, dass er und die Epheser so in Liebe miteinander verbunden sind. Das ist erst durch Jesus möglich geworden. Das wäre vorher undenkbar gewesen. Und auch heute dürfen wir Gott sei Dank erfahren, wie Jesus Frieden bringt, auch in ganz erfahrene Situationen hinein. Und gleichzeitig weist der Paulus da auch in die Zukunft. Definitiv Frieden wird erst sein, wenn Gottes genialer Plan ganz erfüllt ist. Wenn Jesus als König wiederkommt und seine Herrschaft über alles antritt. Auf das warten wir noch. Und darum erleben wir auch immer wieder die Spannung, dass eben noch nicht alles nur Freude und Frieden ist. In der ganzen Welt mit so vielen Kriegen und Kämpfen, aber auch in unserem persönlichen Umfeld, bis hin in unsere eigenen Familien und in unsere Kirchen. Ein Stück weit müssen wir mit dieser Spannung leben. Gottes Plan ist zwar genial, aber immer noch in Process, könnte man sagen, noch nicht vollendet. Aber in dieser Spannung sind wir nicht allein. Und wir haben vor allem eine Perspektive. In ihm sind wir auch als Erben eingesetzt worden. Und nachdem ihr zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr durch ihn mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Dieser Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe und die Garantie für die vollständige Erlösung. Ich habe noch 4 jüngere Geschwister. Und meine jüngste Schwester, die ist über den Sozialdienst als Pflegekind in unsere Familie hineingekommen. Und wir haben sie alle sofort ins Herz hineingeschlossen und im Alltag hat sie ganz selbstverständlich zu unserer Familie gehört. Aber sie hat nicht gleich geheissen. Sie hat eine andere Nationalität gehabt. Reisen ist ihr das viel komplizierter gewesen und geerbt hat sie auch nicht. Und als wir sie dann endlich, oder als meine Mutter dann endlich konnte adoptieren, hat sich das geändert. Oder? Endlich der gleiche Nachname, endlich die gleichen Reisefreiheiten und gleiche Rechte beim Erben. Das haben wir zum Glück noch nicht, aber einen kleinen Vorbezug für alle hat es gleichberechtigt einmal gegeben. Ganz ähnlich hat es schon im Römischen Reich Adoptionen gegeben. Und so ein adoptiertes Kind ist eben dem anderen Kind völlig gleichgestellt worden, auch sogar wenn es vorher ein Sklave war. Die gleiche Identität, die gleiche Stellung, die gleiche Rechte auf den Besitz vom Vater. Und das, was heute eine notarielle Unterschrift ist, das war in der Antike Siegel. Die offizielle Bestätigung, dass etwas gilt. Gottes Plan, uns als seine Kinder anzunehmen, das beschränkt sich nicht nur auf die Beziehungsebene, sondern es hat auch fundamentale Auswirkungen auf unsere Identität und auf unsere Stellung. Wir sind durch Jesus nicht nur zu Pflegekind von Gott geworden, sondern in die volle Würde und Recht als Erbe eingesetzt. Zu Repräsentanten von seiner Herrlichkeit. Gleich wie Jesus. Und er bestätigt das, indem er uns mit seinem Heiligen Geist beschenkt. Das ist wie ein Vorerbe oder eine Anzahlung. Eine erste Kostprobe für das, was wir dann mal als Erbe im Himmel dürfen antreten. Und das habe ich gemeint, als ich gesagt habe, dass wir nicht alleine sind und dass wir eine Perspektive haben in dieser Spannung, dass der Plan von Gott noch nicht vollendet ist. Ja, wir leben in einer Welt, in der wir immer wieder mit Schwierigkeiten konfrontiert werden, wo es Unfrieden gibt, Angst und Schmerz. Der Paulus und der Epheser haben das durch Erfolg so erfahren und auch heute erleben viele Menschen ganz existenzielle Nöte. Aber ehrlich gesagt, auch in meinem relativ normalen Alltag ist es mir nicht immer nur ums Jubeln. Manchmal sehe ich Berge, bin geschafft, mutlos, müde, erschöpft. Ich sehe mehr den Mangel als den Reichtum. Geht vielleicht manchmal auch so. Aber genau in solchen Situationen innen kommt eben der himmlische Segen, den Paulus so davon schwärmt, zum Tragen. Bei Gott ist kein Mangel. Er ist immer noch grösser und er hat immer noch mehr. Und durch den Heiligen Geist haben wir Zugang zu diesem Reichtum. Wir müssen uns das nicht selber erkrampfen oder ganz schüch darum bitten, sondern wir dürfen selbstverständlich mit dem rechnen. Mit seiner Kraft, mit seinen Wundern, mit seiner Weisheit, mit seinem Frieden, mit seiner Freude, seiner Liebe. Und was für ein Geschenk, wenn wir dann erleben, dass wir durch den Reichtum von ihm, gerade in unserer Schwachheit, anderen können zum Segen werden und damit zum Lob von der Herrlichkeit von Gott. Und das ist erst ein kleiner Vorbezug, eine Anzahlung auf das, was uns dann im Himmel erwartet. Was wir hier und heute sehen und erleben, das ist noch nicht alles. Es wird noch viel besser. So genial, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Auch das, was jetzt noch unfertig und unheil ist, wird in Gottes Shalom, in seinen Frieden hineinkommen. Es wird kein Leid und keine Tränen mehr geben. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Und das ist der geniale Plan, den Gott für uns hat und der durch Jesus Realität wird. Und wenn du bis jetzt noch nicht sicher bist, ob du wirklich zu Jesus gehörst, dann mach das doch fest. Gang bildlich gesprochen durch die Tür rein und sag ihm, dass du ein Teil von seinem Plan möchtest sein und die Erlösung durch Jesus annimmst. Dann hast du Zukunft und Hoffnung. Und zwar unter allen Umständen. Ich möchte noch beten. Ja, Vater, ich danke dir für deinen Plan. Danke vielmals, dass du uns in Jesus so reich beschenkst und dass du das gern machst. Du hast das von allem Anfang an so wollen. Und du freust dich über jeden, der jetzt Ja sagt zu dir. Du hast aber auch noch viel mehr parat für alle, die schon lange mit dir unterwegs sind. Herr, lass uns das immer wieder neu entdecken und einfach staunen über den genialen Plan, den du hast. Lass uns das sehen, lass uns die Reichtum sehen und lass uns immer wieder aus diesem Reichtum schöpfen. Du hast immer noch mehr. Hilf uns, dass wir das nicht vergessen, auch in der nächsten Woche. Und ich möchte dir wirklich die Ehre geben und dir loben und dir einfach Danke sagen dafür, dass du so ein grosszügiger und so ein guter Gott bist. Und uns in Jesus mit deiner Liebe und mit deiner Gnade überschütten. Amen.